Lasst uns beten. Jesus Christus, Gottes Sohn, Herr über alle Herren, König der Könige, wir sind in deiner Gegenwart und bestaunen dich. Und ich bin so froh, dass du real bist, dass wir nicht einfach ins Leere singen, sondern du bist ein Gott, der erfahrbar ist. Und so bitte ich dich heute Morgen, dass du dein Name groß machst, dein Name, der kraftvoll ist. Wir wünschen uns, Jesus, dass du uns ansprichst, dass du zu uns sprichst, dass du uns begegnest, dass wir dich mit den Augen des Herzens sehen können. Ich bitte dich, dass du dein Wort bestätigst heute Morgen durch die Kraft deines Geistes, damit wir erfahren können, dass du wirklich real bist. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Danke, dass du uns etwas zu sagen hast. Wir öffnen uns für dich. Amen. Religion geht uns immer weniger an. Trotzdem werden wir religiöser, stellt ein Journalist mal in einem Zeitungsartikel fest. Ist so etwas überhaupt möglich? Immer weniger Religion, aber immer religiöser. Gott ohne Religion, Glaube ohne Religion. Wer hat schon mal diesen Satz gehört? Religion ist nichts für mich. So oft wir auf das, mit dem Gespräch auf Gott kommen, hören wir von vielen Menschen, nein, Religion ist wirklich nichts für mich. All diese Regeln und ja, ich kann mit diesen Vorschriften nichts anfangen, heißt es dann. Oder wir brauchen keine Religion, sagen viele. Und wenn ich mir so überlege, dann muss ich ihnen zustimmen und auch sagen, ja, es ist wahr. Wir brauchen wirklich keine Religion. Vielleicht staunst du und denkst, was ist da los? In einer Kirche sagt jemand, wir brauchen keine Religion. Ja, genau. Was ist damit gemeint? Lass uns mal überlegen, was ist denn Religion? Wie würden wir Religion definieren? Wenn euch jemand fragt, ja, was ist denn Religion? Was würdet ihr sagen? Irgendeine Ahnung? Was ist Religion? Eine sehr treffende Definition. Der Versuch des Menschen, zu Gott zu kommen, wie auch immer man ihn nennt, oder in den verschiedenen Religionen, der Mensch versucht. Ich habe mal eine sehr gescheite Definition gefunden. Hier heißt es, als Religion bezeichnet man eine Vielzahl unterschiedlicher kultureller Phänomene, die menschliches Verhalten, Handeln und Denken prägen und Wertvorstellungen durch Regeln beeinflussen. Alles klar, ein bisschen kompliziert. Aber Religion hat im Grunde genommen mit der Einhaltung von Regeln zu tun. Religion als menschlicher Versuch, mit Gott wieder ins Reine zu kommen, mit Gott wieder in Kontakt zu kommen. Dass der Mensch sich anstrengt, Gott wieder zu erreichen. Der Weg des Menschen zu Gott. Dieses Denken und Handeln ist aber im totalen Widerspruch zu dem, was Gott überhaupt will. Er will keine Religion, sondern etwas ganz anderes. Und Jesus kam nicht in dieser Welt, um eine neue Religion zu gründen, obwohl man ihn als Religionsstifter bezeichnet. Nein, er wollte etwas ganz anderes. Wenn nicht Religion, dann was? Als Jesus in dieser Welt lebte, gab es viele sehr religiöse Menschen. Und eine Begegnung von Jesus mit einem von diesen Menschen zeigt uns, wie Religion auch uns im Weg stehen kann, um Jesus wirklich zu erkennen und kennenzulernen als der, der wirklich ist. Diese Begegnung finden wir aufgeschrieben in Lukas-Evangelium, Kapitel 7, die Verse 36 bis 50. Ich lese euch mal vor, ihr könnt den Text ausgeblendet mitlesen hier. Hier heißt es, ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Ganz speziell. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm, Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Jesus bei einem Pharisäer zu Gast. In der Bibel lesen wir einiges über diese Pharisäer. Das waren schon ganz spezielle Leute. Die gehörten zu der religiösen Elite in der damaligen Zeit. Die wussten enorm viel über Gott. Schon in den frühen Jahren lernten sie das Alte Testament auswendig. Die konnten dir genau sagen, was im Jesaja 53 geschrieben steht. Die wussten alles über Gott, wirklich alles, was im Alten Testament steht. Aber das Problem war, sie kannten ihn nicht wirklich. Sie hätten bei jedem Bibelquiz gewonnen. Aber wenn wir genauer hinsehen, sie kannten Gott nicht wirklich. Und auch heute gibt es viele Menschen, die sich darauf konzentrieren, eine Religion zu studieren, sich religiöse Praktiken anzueignen. Und sie wollen das sehr genau machen. Die nehmen es wirklich ernst. Aber die öffnen Gott nie ihr Herz. Die Pharisäer besaßen viel Wissen über Gott, aber keine persönliche Beziehung zu ihm. Und Jesus wird zu einem solchen Pharisäer zum Essen eingeladen. Er heißt Simon. Wahrscheinlich spricht Simon die Einladung zum Essen ein, nachdem er Jesus mal predigen gehört hatte in seinem Dorf. Keine Ahnung, was seine Beweggründe sind. Vielleicht will er einfach mehr von diesem Jesus erfahren. Vielleicht will er ihn mal testen. Ist das wirklich ein Prophet oder der Messias? Schauen wir mal. Und Jesus hätte bei diesem Essen wie ein Ehrengast behandelt werden müssen. Aber wenn wir diesen Text so lesen, merken wir, dass dieser Pharisäer ihm nicht wirklich die Ehre erweisen wollte. Damals gab es ganz spezielle so Sitten bei diesen Einladungen. Zum Beispiel, wenn ein Gast kam, bekam er als Begrüßung einen Kuss. Wenn jemand war aus der gleichen Schicht, dann bekam man einen Kuss auf der Wange. Wenn jemand höher war, einen Kuss auf der Hand sogar. Als Zeichen der Ehrung. Und wenn man das nicht machte, wenn man keinen Kuss bekam, war es genauso, als würde ich zu jemandem nach Hause kommen und der sagt mir nicht einmal Hallo, nicht einmal Hände schütteln. Er ignoriert mich überhaupt nichts. Eine weitere Regel war, Das Füße waschen für uns heute, gebe ich zu, ganz speziell. Jemand soll mir meine Füße waschen, obwohl ich geduscht habe. Ja, ein bisschen speziell. Aber man muss sich vorstellen, damals waren die mit Sandalen unterwegs, sind auf staubigen Straßen. Die hatten schmutzige Füße am Abend. Und es war so eine Sitte, wenn man zu Besuch ging. Entweder war der Gastgeber, der dem Gast die Füße wusch als Zeichen vom Ehrerbietung, oder man sagt einfach einem Diener, hey, wasch mal ihm die Füße, oder wenigstens eine Schüssel Wasser musste man diesem Gast geben, um sich selber die Füße waschen. Und wenn jemand besonders freundlich sein wollte, brachte er noch ein bisschen Salböl, Olivenöl, um sich die Haare salben, und dann war man bereit für das eigentliche Essen. Aber als Jesus zu Simon kommt, gibt es keinen Begrüßungsgruß. Niemand wäscht ihm die Füße. Er bekommt auch kein Öl für seine Haare. Überhaupt nichts. Ich habe mich gefragt, was soll denn das? Ist er so stolz oder kommt er sich so wichtig vor, dass er nicht mal diese Basisregeln einhält? Warum macht er das? Und ich habe mich auch gefragt, ja, wie hätte dich Jesus behandelt? Wie würden wir Jesus begegnen und als Gast annehmen? Ja, wir denken, ja, ist ein bisschen schwierig, sich vorzustellen. Ja, wenn wir Jesus kennen, dann geben wir ihm alles, oder bestellen wir das beste Essen. Wir machen alles für ihn. Aber ich habe gedacht, wisst ihr, wie wir ihn behandeln würden? Genauso, wie wir eine unbedeutende Person, die zu uns auf Besuch kommt, behandeln. Weil Jesus sagt, was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Darum die Frage, ja, wie gehen wir mit den Menschen um, die zu uns auf Besuch kommen, die nicht so bedeutend sind? Wie der Pharisäer? Oder sagen wir, komm einfach. Meistens wissen wir nicht, dass Jesus zu uns auf Besuch kommt. Aber es kann durchaus sein, dass er mal vorbeikommt und sagt, ja, durch meinen Bruder, durch dieser unbedeutende Mensch komme ich zu dir auf Besuch. Wie behandelst du mich? Gastfreundschaft ist ein großes Wort. Aber dieser Simon hält nichts davon. Und die Ironie der ganzen Situation ist, dieser Simon kannte alle Prophetien über den Messias, er konnte sie auswendig sagen, aber als der Messias an seinem Tisch ist, erkennt er ihn nicht. Ganz traurig. Und viele Menschen auch heute verwechseln ihr Wissen, ihr religiöses System mit einer Beziehung. Sie denken, wenn ich viel von diesem Gott, von diesem Jesus weiß, dann habe ich eine Beziehung mit ihm. Aber das stimmt nicht. Jesus will nicht einfach, dass wir viel über ihn wissen, sondern dass wir ihn kennen. Er ist nicht von meinem Wissen beeindruckt, auch nicht von meinen religiösen Traditionen, von meinem Moralkodex, den ich befolge. All diese Sachen beweisen nicht, dass ich ein wahrer Nachfolger von Jesus bin. Doch ich habe mich gefragt, warum lässt sich Jesus überhaupt von diesem Pharisäer einladen? Er wusste ja, die sind nicht besonders sympathisch, die sind sehr kritisch ihm gegenüber. Warum lässt er sich von diesem Pharisäer einladen? Ich glaube, er will ihm auch begegnen, er will ihn auch beschenken, er will ihn gewinnen. Wisst ihr, Jesus ging zu den Reichen, aber auch zu den Armen, zu den Sündern, aber auch zu den Gerechten. Er will alle mit seinem Angebot beschenken. Er will alle retten. Und alle sind Sünder. Die Reichen und die Armen, die Jungen, die Alten, die Gescheiten, die wenigen Gescheiten, die Religiösen und die, die in ihren Augen selbst gerecht sind. Jesus wollte alle Menschen mit seinem Rettungsangebot beschenken. Deshalb nimmt er auch am Tisch von diesem Pharisäer Platz. Und dann passiert etwas ganz Spezielles. Das Essen wird plötzlich unterbrochen. Und es wird außerordentlich dramatisch. Eine Frau, heißt es hier, die für ihren unmoralischen Lebenswandel stadtbekannt war, anders gesagt, eine stadtbekannte Prostituierte, kommt zu diesem Essen. Es wird plötzlich ungemütlich. Alle kennen sie. Was sucht denn diese Frau hier? Vermutlich hatte diese Frau Jesus schon getroffen, vielleicht am gleichen Nachmittag. Vielleicht hatte sie seine Worte gehört. Und ich habe mich gefragt, ja, worüber hatte Jesus gesprochen? Offensichtlich ist irgendetwas in ihrem Herzen passiert. Sprach er vielleicht über Vergebung? Vielleicht hatte sie da gesessen, hatte Jesus zugehört und ihr wurde bewusst, Gott liebt mich. Es kann sein, dass er auch mir vergeben will. Oder über Umkehr. Vielleicht dachte sie, ja, Gott kann auch die Scherben meines Lebens wieder zusammenbringen und daraus ein Mosaik machen. Oder vielleicht waren nur die Augen von Jesus, dieser Blick, der so anders war. Und sie spürte irgendwie, auch ich kann neu anfangen. Auch für mich gibt es Vergebung. Es kann sein, dass auch ich, dass sogar ich Jesus nachfolgen darf. Irgendetwas passiert in diesem Herzen. Es wird nicht beschrieben, was. Aber Jesus ist hier am Wirken. Und diese Frau will diesem Jesus noch einmal begegnen. Eine erste Begegnung, bei der sie von der Möglichkeit der Vergebung hört. Und jetzt will sie Jesus unbedingt noch mal sehen. Und sie hört, Jesus ist bei Simon auf Besuch. Normalerweise wäre sie nicht dorthin gegangen. All diese verurteilenden Blicke von den Pharisäern, die kannte sie allzu gut. Normalerweise machte sie einen großen Bogen um solche fromme Häuser. Aber diesmal will sie Jesus unbedingt sehen. Sie nimmt alles in Kauf und wir können uns gar nicht vorstellen, was sie gekostet haben muss, diesen Innenhof zu betreten, zu Jesus zu kommen. Aber sie sagt, ich will Jesus unbedingt begegnen. Diese Frau verspürt so stark den Wunsch, Jesus ihre Dankbarkeit, Liebe und Zuneigung zu zeigen, dass es ihr egal ist, wie die anderen reagieren würden. Und was sie als nächstes tut, ist impulsiv. Stellen wir uns mal diese Szene vor, ganz speziell für die heutige Kultur. Die sind am Essen, die sitzen nicht auf Stühle, sondern liegen einfach so mit gestützt auf einem Ellbogen, auf einem Polster, die Füße nach hinten. Und dann kommt diese Frau näher und steht neben den schmutzigen Füßen von Jesus. Am Tisch wird es still, alle schauen sie neugierig an. Was macht sie da? All die anderen Gäste schauen sie verurteilend an. Und dann sieht sie den Blick von Jesus, der so anders ist. Offenbar hat Jesus gemerkt, dass etwas in ihrem Herzen passiert ist. Und er schaut sie so an, dass kein Mann hat sie je so angeschaut. Voller Liebe und Barmherzigkeit, ohne zu verurteilen. Und dann passiert etwas. Tränen kommen ihr in den Augen und die fließen und fließen. Tränen der Reue über ihr altes Leben, aber auch Tränen der Dankbarkeit, dass Jesus ihr vergeben hat. Hast du auch schon mal eine solche Reue über dein altes Leben, über deine Sünden empfunden, dass dir die Tränen geflossen sind? Das sind ganz besondere Momente, wenn Jesus dir begegnet und dir zeigt, wer du bist und wer er ist und was er dir alles schenken möchte. Und die Frau weint und weint und weint und es ist ihr egal, was die anderen denken. Sie sinkt zu Boden und beginnt, Jesus die Füße zu küssen. Bald laufen ihr die Tränen ungehindert übers Gesicht. Sie tropfen auf die schmutzigen Füße von Jesus und sie merkt, hey, die haben Jesus die Füße nicht gewaschen. Und sie wäscht Jesus die Füße mit ihren Tränen. Und sie kann nicht fragen, hey, gib mal ein Handtuch. Nein, sie trocknet die Füße mit den Haaren. Und dann lesen wir, sie nimmt ein Alabastergefäß, macht es auf. Und in einem Alabastergefäß gab es ganz wertvolles Salböl. Man ging davon aus, da war ein halbes Vermögen in diesem Salböl gesteckt. Aufgrund ihres Berufs war dieses Öl für sie ziemlich wichtig. Sie hat es Tropfen für Tropfen benutzt, um Männern zu gefallen. Aber jetzt macht sie das Fläschchen leer, sie braucht es nicht mehr. Sie gießt alles, ihr ganzes Leben, auf die Füße von Jesus. Ja, wenn wir uns diese Szene vorstellen, dann kommen wir in dieser sexualisierten Kultur auf ganz anderen Gedanken. Aber das Küssen von Jesus hat nichts mit Erotik zu tun, sondern war in der damaligen Zeit ein Zeichen der ungewöhnlichen Ehrung. Also sie bringt zum Ausdruck, Jesus, du bist alles für mich. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Hier bin ich für dich. Du bist mein König. Ich verehre dich. Für den Pharisäer ist aber diese Handlung inakzeptabel. Die religiösen Menschen mieden jeden Kontakt mit den Sündern. Ja, nicht, dass sie ja mich nicht berühren. Und dann denkt dieser Pharisäer, wenn der ein Prophet wäre, der wüsste, was für eine schlimme Frau das ist. Wie kann er sowas mit sich machen lassen? Er verurteilt Jesus. Er merkt, er passt nicht in unserem Schema, in unserem System. Er hält sich nicht an unseren Regeln. Seine Religion, seine Vorstellungen, wer und wie der Messias sein sollte, stehen den Simon im Weg, um Jesus und sein Angebot annehmen zu können. Jesus verachtet ihn. Wie kann er nur so etwas mit sich machen lassen? Aber Jesus kennt seine Gedanken und zeigt durchaus, dass er ein Prophet ist, mehr als ein Prophet, und sagt ihm, hey Simon, ich erkläre dir mal durch diesen Vergleich von Schuldner, warum diese Frau so handelt. Weil ihr viel vergeben worden ist. Wenn viel vergeben worden ist, liebt auch viel. Wenn wenig vergeben worden ist, ist nicht fähig zu lieben. Simon, dir ist nicht vergeben worden. Du hast nicht eingesehen, dass du Vergebung brauchst. Deshalb bist du nicht fähig zu lieben. Aber diese Frau wusste, dass ihr viel vergeben worden war. Simon fühlte sich überhaupt nicht als Sünder. Wahrscheinlich ging es ihm mehr darum, Jesus zu testen. Hey, ist dieser Jesus wirklich kompatibel zu unserer Religion? Ist er wirklich der Messias oder nicht? Wir sehen hier, Religion kann sehr hart und unbarmherzig sein. Aber Jesus will keine Religion, sondern er will den Menschen verständlich machen, dass Gott eine innige Beziehung zu uns haben will, die von Liebe und Vertrauen geprägt ist. Eine Liebesbeziehung will Jesus zu uns haben. Keine Regeln, keine Religion. Die Pharisäer waren Spezialisten in Gebote halten. Die hatten sogar zusätzliche Gebote erfunden. Zum Beispiel am Sabbat hieß es, man soll einen Ruhetag haben. Die haben sogar gesagt, so viel und so viele Schritte darf man am Sabbat machen. Die haben zusätzliche Gebote und Verbote erfunden, damit sie ganz genau ihre Religion einhalten konnten. Aber es war kein Leben drin. Die waren überzeugt, wir schaffen es auch selber, wir brauchen keinen Jesus. Jemand hat mal gesagt, Religion besteht grundsätzlich aus drei Buchstaben. Tun. Tun, 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 tun. Der Mensch muss sich anstrengen, Gebote und Vorschriften sind zu erfüllen, Leistungen sind zu erbringen, Verbote einzuhalten, das Tun des Menschen ist stark betont. Und vielleicht kommt dir das sehr bekannt vor. Weißt du warum? Weil wir aus dem Evangelium, aus der christlichen Glauben oft auch eine Religion machen und wir reduzieren den Glauben auf all diese Gebote und Verbote. Aber Jesus geht es nicht um Tun, sondern um Liebe. Das Evangelium von Jesus hingegen ist die frohe Botschaft. Was den Menschen unmöglich war, hat Gott getan. Er hat den Himmel aufgemacht und ist zu uns gekommen. Und am Kreuz starb er und hat laut ausgerufen, es ist vollbracht. Das heißt, es ist getan. Das Evangelium hat 5 Buchstaben. Getan. Es ist alles getan. Darum kann sich niemand die ewige Gemeinschaft bei Gott verdienen. Es ist ein freies Geschenk, das Gott jedem gibt, der seine Bedingungen erfüllt. Bedingungen? Also doch Leistung? Nein. Gott hat nur 2 Voraussetzungen. Wir müssen vom bisherigen Weg umkehren und das Evangelium glauben. Jesus sagte, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das heißt, du musst erkennen, dass du vor Gott ein Sünder bist, dass du von ihm getrennt bist. Das heißt, Sünder sein, ich bin von Gott getrennt. Ich habe mein Ziel verfehlt, die ewige Gemeinschaft mit Gott. Und dann kommst du in deinen Gedanken zum Kreuz von Jesus und sagst, ich brauche Gnade. Erbarme dich, Jesus. Und dann ist er bereit, dir zu vergeben, alles neu zu machen. Du kannst wirklich zu ihm kommen. Er wird dich begnadigen, von deiner Schuld freisprechen und als sein geliebtes Kind annehmen. Bist du dazu bereit? Verstehen wir jetzt, warum Religion auch uns im Weg stehen kann? Weil wir ständig geneigt sind, uns auf das Tun, auf die Leistung zu konzentrieren, statt dass wir aus der Liebe leben. Jesus geht es nicht darum, dass wir viel wissen, sondern dass wir ihn wirklich kennen. Es geht ihm nicht um all das, was du alles tun kannst, sondern er will sehen, wie viel du liebst. Deine Liebesfähigkeit zeigt, ob du die Botschaft von Jesus wirklich verstanden hast. Liebst du Jesus? Das ist die wichtigste Frage. Liebst du Jesus? Auch wenn wir nicht so ein unmoralisches Leben geführt haben, vielleicht wie diese Frau, gibt es auch bei uns vieles, was die Vergebung von Jesus nötig hat. Und er ist bereit, uns die Vergebung immer wieder zuzusprechen, wenn wir zu ihm kommen und ihn darum bitten. Und es berührt mich sehr zu sehen, wie Jesus mit dieser Frau umgeht. Keine Verurteilung, keine Ablehnung, sondern Liebe, Barmherzigkeit und Gnade. Und sehr interessant fragt er hier den Simon, siehst du diese Frau? Hey, siehst du diese Frau? Siehst du sie wirklich? Mit deinen Augen der Religion siehst du nur eine Sünderin, eine Person, die schlimm gelebt hat, aber siehst du diese Frau, die so zerbrochen ist, die so Vergebung braucht? Siehst du diese Frau? Oder siehst du nur das Vordergründige? Sie braucht keine Verurteilung, sie kommt und braucht Vergebung, sie braucht einen Helfer. Siehst du diese Frau? Jesus sieht sie mit Augen der Liebe, der Simon mit Augen und Brille seiner Religion. Wie sehen wir die Menschen? Wir sehen hier, Jesus ist klar und streng im Umgang mit religiösen Menschen und sehr barmherzig im Umgang mit zerbrochenen Sünden. Aber auch den Pharisäer will er gewinnen, nicht herunterputzen. Wie sehen wir die Menschen? Wie schnell sind wir geneigt, auch wie der Pharisäer, zu verurteilen, zu sagen, hey, diese Person, ein hoffnungsloser Fall, also keine Chance, dass diese Person je verändert wird, dass sie gerettet wird. Kennst du das auch? Dass wir denken, hey, diese Leute am Bahnhof, Katastrophe, wir machen einen großen Bogen herum. Oh, all diese Migranten, hey. Ja, keine Nähe, Distanz. Abstand halten von denen, die ein unmoralisches Leben führen. Aber wer soll ihnen zeigen, dass Jesus sie liebt? Wer soll ihnen die Barmherzigkeit von Jesus weitergeben, wenn nicht wir? Wie sehen wir die Menschen? Wie siehst du die Menschen? Sind sie dir egal? Die Menschen in deiner Umgebung, bei der Arbeit, in der Nachbarschaft, unterwegs, im Zug, sind sie dir egal? Vielleicht merkst du, eigentlich schon. Ist wenig Liebe, wenig Barmherzigkeit da in meinem Herzen. Dann komm doch zu Jesus heute und sag ihm, Jesus, es ist nicht gut. Jesus, ich bitte dich, erfüll du mich mit deiner Liebe, mit deiner Barmherzigkeit. Und wenn du nächste Woche unterwegs bist oder Menschen begegnest, dann sag Jesus ganz konkret, zeig du mir, wie du sie siehst. Jesus, wie siehst du diese Menschen? Wie soll ich dieser Person begegnen? Wie kann ich deine Barmherzigkeit und Liebe weitergeben? Jesus, wie siehst du diese Person? Aber zuerst müssen wir uns selber beschenken lassen. Zuerst müssen wir selber die Liebe und die Barmherzigkeit von Jesus in uns aufnehmen, damit wir weitergeben können. Und wenn du spürst, hey, ich spüre diese Liebe von Jesus nicht, diese Barmherzigkeit, ich bin so kalt geworden, dann sag doch Jesus heute Morgen, beschenk du mich neu mit deiner Liebe. Mein Herz ist hart geworden, ich spüre keine Liebe. Überflute mich neu mit deiner Liebe, mit deiner Barmherzigkeit. Nachdem Jesus mit dem Simon gesprochen hat, wendet er sich am Schluss dieser Frau und sagt ganz laut, damit es alle hören können, deine Sünden sind dir vergeben. Er bestätigt hier wahrscheinlich, was er ihr schon in der ersten Begegnung zugesprochen hat. Deine Sünden sind dir vergeben. Und diese Worte gelten auch dir heute Morgen. Jesus sagt auch dir heute Morgen, wenn du dich ihm hinwendest, deine Sünden sind dir vergeben. Egal, was du getan hast, wie schlimm das ist, egal, deine Sünden sind dir vergeben. Die Leute sind über die Aussage von Jesus entsetzt. Deine Sünden vergeben? Wie kann Jesus so etwas behaupten? Ein Mensch soll Sünden vergeben können? Schon wieder die Religion. Ihre Religion blockiert sie, Jesus als den anzunehmen, der er wirklich ist. Die erkennen nicht, dass Jesus Gott in Menschengestalt ist. Deshalb kann er Sünden vergeben. Ihre religiösen Vorstellungen stehen ihnen im Weg, um Jesus als der Mensch geworden Gott zu erkennen. Wie traurig. Am Schluss sagt Jesus dieser Frau, geh in Frieden. Geh in Frieden. Sie hat ihre Sündenvergebung nicht empfangen, weil sie besonders geliebt hat, weil sie die Füße von Jesus gewaschen hat. Nein, diese Sachen waren eine Folge davon. Wir lesen hier im Vers 50, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Was hat denn diese Frau geglaubt? Sie hat geglaubt, dass Jesus wirklich derjenige ist, der zu sein behauptet und dass sein Tod, sein Opfer wirklich das machen kann, was er versprochen hat. Die Sündenvergebung zu schenken, ein neues Leben, eine neue Hoffnung. Nur Jesus kann diesen inneren Frieden schenken. Hast du schon diesen Frieden gefunden? Eine Begegnung mit Jesus. Zwei Reaktionen, wie unterschiedlicher sie nicht sein können. Zwei Menschen, die eine einmalige Chance haben, von Jesus beschenkt zu werden. Der eine schlägt das Angebot aus, wie traurig. Die andere Person profitiert voll davon, packt die Chance voll, wird beschenkt und erlebt eine Lebenswende. Du und ich können uns an dieser Stelle fragen, ja, wem ähnle ich? In dieser Geschichte. Eine schwierige Frage. Wann hattest du das letzte Mal so eine innige Begegnung mit Jesus gehabt, wie diese Frau? Wann hast du das letzte Mal alles vor ihm ausgeschüttet und gesagt, ja, Jesus, alles, was kostbar war für mich, gebe ich dir, du bist alles für mich. Wann hast du das letzte Mal, ohne Rücksicht zu nehmen auf alle anderen, deine Liebe und deine Dankbarkeit Jesus erwiesen? Vielleicht sagst du, es ist schon lange her. Oder ich weiß gar nicht, wie das ist. Dann sag ihm doch heute Morgen, Jesus, ich will dir neu oder zum ersten Mal begegnen. Ich will deine Barmherzigkeit und Liebe erfahren. Jesus, erneuere meine Liebe zu dir. Oder schenk mir jetzt diese Liebe, die ich bis jetzt nicht gekannt habe. Ich will dich auch so lieben wie diese Frau. Wenn du ehrlich zu Jesus kommst, dann wirst du erleben, wie er das schenken kann. Aber was steht dir im Weg, um Jesus kennenzulernen und eine Beziehung zu ihm haben? Kann es sein, dass deine Religion, deine religiösen Vorstellungen dir im Weg stehen, um Jesus so kennenzulernen, wie er wirklich ist? Viele Menschen befolgen religiöse Regeln und Rituale, aber nicht Jesus. Aber wenn wir lernen, Jesus wirklich nachzufolgen, stellen wir fest, dass der Gehorsam gegenüber Gott innen beginnt. und sich nach außen auswirkt. Wir tun all das, was Jesus von uns erwartet, aus Liebe zu ihm, aus der Beziehung heraus, nicht einfach, weil wir Regeln befolgen sollten. Wenn Gesetze wichtiger werden als Liebe und Regeln und Beziehung über Beziehung stehen, dann ist das ein deutlicher Hinweis, dass du nicht wirklich erkannt hast, wie Jesus ist. Jesus ist gekommen, um dich von Religion zu befreien, um von dieser langen Liste von Regeln, die du einhalten musst. Vielleicht bist du in einem Zuhause, in einer Familie aufgewachsen, wo es immer hieß, ja, diese Regeln muss man einhalten, um Gott zu besänftigen. Und vielleicht hast du immer Angst und Schuldgefühle gehabt gegenüber Gott. Du hast gelernt, religiöse Rituale zu befolgen. Heute will dir Jesus sagen, dass er dich liebt und dass er sich wünscht, einfach eine Beziehung zu dir haben. Einfach, dass du dich lieben lässt von ihm. Ohne Angst, ohne Schuldgefühle. Lass dich einfach lieben von ihm. Oder vielleicht schaust du heute dein eigenes Leben an und sagst, ja, wie diese Frau, ich habe vieles falsch gemacht in meinem Leben. Ich habe viel versagt. Ich brauche Jesus als meinen Retter. Dann besteht heute die Möglichkeit, dass du dein Leben Jesus hingibst. Du kannst ihm begegnen und ihm in einem Gebet einfach sagen, was du von ihm willst. Und hier habe ich ein Gebet, das dir vielleicht helfen kann. Du musst nicht genau so beten, aber das kann eine Hilfe sein, um Jesus zu sagen, ja, Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich danke dir, dass du mir begegnet bist und mich angesprochen hast. Ich habe verstanden, dass ich ein Sünder bin. Deshalb brauche ich dich als meinen Retter. Ich habe gegen dich gesündigt. Daher bekenne ich dir meine Sünden, die Schuld meines Lebens. Es tut mir leid und ich bitte um Vergebung für alles, was böse in meinem Leben war. Und hier kannst du konkret deine Sünden Jesus bringen und sie nennen. Ich möchte mein Leben ändern und so leben, wie es dir gefällt. Das schaffe ich jedoch nicht alleine. Dafür brauche ich dich. Bitte schenk mir diese Änderung. Du bist am Kreuz gestorben an meiner Stelle. Meine Sünden musstest du dort auf dich nehmen und dafür die Strafe Gottes tragen. Ich danke dir, Jesus. Bis jetzt habe ich mein Leben allein regiert. Von jetzt an sollst du mein Leben in die Hand nehmen, du allein. Du sollst jetzt Herr in meinem Leben sein, Jesus. Jesus hat uns heute Morgen angesprochen, hat uns gezeigt, dass er barmherzig und liebevoll ist. Nun liegt es an uns, auf seine Liebe zu antworten. Und vielleicht ist es für dich dran, dass du einfach sagst, Jesus, ich brauche heute einfach deine Liebe. Zeig mir neu deine Liebe, deine Barmherzigkeit. Ich bin so am Boden. Jesus, beschenk du mich ganz neu. Oder vielleicht sagst du, ja, Jesus, mein Herz ist einfach hart geworden, kalt geworden. Ich will auch so lieben können, wie du liebst. Ich will auch so barmherzig sein im Umgang mit den Menschen, wie du es bist. Jesus, befähige mich du dazu. Das kannst du heute Jesus sagen. Oder vielleicht brauchst du eine erste Begegnung zu Jesus. Sag ihm vielleicht durch dieses Gebet, ja Jesus, ich will dir heute begegnen. Ich gebe dir mein Leben. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir einzeln vor Gott sein werden. Wir wollen mit ihm reden und ihm sagen, was unser Herz bewegt. Wir werden still vor Gott. Jesus, ich kann nicht anders, als mich vor dir zu beugen, dich anzubeten und dir zu danken, dass du ein wunderbarer Gott bist. Deine Liebe überwältigt mich. Deine Barmherzigkeit, deine Gnade ist so groß. Mein Herr und mein Gott, danke für die Sündenvergebung. Danke für das neue Leben, das wir in dir haben. Danke, dass wir dir nichts beweisen müssen. Du nimmst uns an, so wie wir sind. Jesus, wir geben dir unser Leben ganz neu. Wir stellen uns dir zur Verfügung und sagen dir, du kannst mit uns machen, was du willst. Wir gehören dir. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns neu erfüllst mit deiner Liebe, mit deiner Barmherzigkeit, dass wir die Welt, die Menschen mit deinen Augen sehen können. Jesus, erbarme dich. Gib uns ein weiches Herz, ein Herz, das brennt für dich, dass wir nicht mehr gleichgültig sind, dass wir hinausgehen und deine Liebe weitergeben. Jesus, danke, dass du uns begegnest in Liebe und Barmherzigkeit. Danke, dass du uns nicht verurteilst. Danke, dass du uns annimmst, so wie wir sind. Wir können zu dir kommen, so wie wir sind. Danke, dass du uns Würde gibst, dass wir eine neue Identität in dir haben dürfen. Jesus, du bist einfach wunderbar. Amen.